Hallo und herzlich willkommen zu Folge 72 von Happy Bootstrapping. In der heutigen Folge habe ich mit der Julia Kupke von Lotaro.de gesprochen. Julia ist die Mitgründerin von Lotaro, einer Plattform, die sich auf die Weiterbildung von Mitarbeitenden spezialisiert hat. Lotaro bietet dafür tägliche Online-Live-Trainings an, kurze Kurse, sehr interaktiv und ja, mit Hilfe von der Expertise von über 40 Trainern schaffen sie eine sehr hohe Qualität. Die Kurse sind beschränkt auf 12 bis zu 12 Teilnehmende und damit hast du auch eine hohe Qualität. Fand es recht interessant und Unternehmenskunden bezahlen tatsächlich nur im Pay-per-Use-Modell auch für abgeschlossene Kurse. Also nicht so wie bei anderen, wo du eine Flatrate hast und die Leute sich ein Video anschauen. Das fand ich ganz interessant. Noch viel interessanter fand ich die ganze Entstehungsgeschichte von Lotaro. Die Julia war nämlich vorher auch im Personalbereich in größeren Firmen unterwegs. Und ja, so als Angestellter denkt man immer, da macht man was nebenher, macht dann in Teilzeit. Die Julia und ihre Co-Gründer haben das nicht so gemacht, sondern die haben einfach mal gestartet und dann geschaut, wohin die Reise sie führt. Und da sind sie schon ordentlich ins Risiko gegangen. Wir haben dann auch über die Fokussierung auf Kundennähe und Qualität im Unternehmertum gesprochen, sowie Gründen mit Familie ist auch ein Thema bei ihr und die Herausforderungen im Bootstrapping. Find's eine wahnsinnig interessante Geschichte. Und ja, wünsche dir jetzt direkt viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen bei Happy Bootstrapping.
Guten Morgen, Andi.
Erzähl doch mal in deinen Worten, wer du bist und was du genau machst.
Gerne. Ich bin Julia. Ich lebe in München und bin leidenschaftliche Gründerin, Unternehmerin. Mich begeistert alles rund um das Thema Unternehmensaufbau und vor allem in dem Bereich HR. Da sind wir ja auch tätig. Vielleicht bevor ich da auf Lotaro eingehe, so ein bisschen zum Hintergrund. Wie gesagt, schon länger in dem Feld unterwegs und mehrfach gegründet und gemerkt, so dieses eigene Sachen aufbauen, ausprobieren, auch mal scheitern, finde ich super spannend. Nimmt man super viel für sich selbst mit. Auch ein super spannendes Umfeld an Leuten, die man da kennenlernen darf. So natürlich sich auch sein Umfeld bildet und man unter Unternehmern ist und immer tolle Geschichten hört. Und so bin ich dann nach ein paar Jahren auf das Thema gekommen, wie ist es eigentlich, Mitarbeiter zu halten, zu entwickeln, zu fördern? Wie funktioniert das eigentlich, gerade wenn man schnell wächst seinem eigenen Unternehmen, dann wird das immer mal wichtiger. Am Anfang ist man natürlich auf sich fokussiert, auf den Business Case, auf die Zahlen, aber irgendwann fängt das an zu wechseln und man nimmt einfach eher eine Führungsrolle ein. Man kümmert sich mehr darum, dass andere performen als man selbst. Und das kam bei mir eben auch im letzten Unternehmensaufbau, als wir relativ schnell auf die über 100 gewachsen sind, dass ich das Thema super spannend finde und anscheinend auch ein gutes Händchen dafür habe, weil das Feedback immer kam, alles, was mit Führung zu tun hat, liegt bei mir immer in ganz guten Händen. Und so ging es langsam in die Richtung von Lotaro, als ich gemerkt habe, das Thema Weiterbildung ist noch nicht wirklich dort, wo es sein sollte, wenn es darum geht, wie man sich als Mitarbeitender weiterbilden kann. Und so sind wir vor. Tatsächlich, ich habe es heute bei LinkedIn gesehen, selber auf den Tag genau vor 2 Jahren haben wir offiziell mit Lotaro gestartet.
Ihr wart am 10. Mai beim Notar dann 2022 oder habt so gestartet?
So genau habe ich es vorhin nicht nachgeschaut. Das kam okay. Push Notification. Glückwunsch zum 2-Jährigen mit Lotaro. Da sah natürlich Lotaro noch ein bisschen anders aus, aber hat mich zum Schmunzeln gebracht heute, dass das schon wieder 2 Jahre her ist.
Dann herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag sozusagen. Ja. Und ja, was genau macht dann, also ich glaube, so ein bisschen auf deine Geschichte gehen wir noch ein, wo du daherkommst und wie du drauf gekommen bist, aber ich mag ja immer so in den ersten 5 Minuten so ein kleines Summary von den Firmen haben, das ist immer ganz interessant für die Hörer. Was genau kann ich denn als Firma oder als ja, Mitarbeitender einer Firma mit Lotaro machen?
Das ganz klare Ziel ist, dass jeder Mitarbeitende das Beste aus sich rausholen kann in seinem täglichen Tun und in seiner Rolle, in seiner Persönlichkeit. Und dafür tun die Unternehmen schon viel. Das heißt, sie sprechen Budgets aus. Sie haben oftmals auch irgendwie mit Trainingsangeboten oder mit E-Learning-Programmen. Wo scheitert es dann meistens? dass die Leute das nicht wahrnehmen. Das Format passt nicht, der Zeitpunkt passt nicht, die Zugänglichkeit fehlt. So ein bisschen, wenn ich nicht wie bei Amazon mit einem Klick bestellen kann, dann kaufe ich auch weniger. Und wenn das Fitnessstudio nicht in der gleichen Straße ist, dann gehe ich auch nicht zum Sport. Und so ist das Problem im Bereich Weiterbildung auch noch ziemlich groß, dass wenn du jemanden fragst im Unternehmen, wann er das letzte Mal sich irgendeiner Art und Weise sinnvoll weitergebildet hat, meistens erstmal ein Fragezeichen kommt. Und genau das lösen wir, indem die Firmen bei uns Mitglied sind. Die Mitarbeitenden haben täglich Zugang auf unsere Plattform. Und auf der Plattform findest du ausschließlich Live-Trainings in kleinen Gruppen, die in 2-Stunden-Sessions stattfinden. Das heißt, du kannst dir für morgen, für nächste Woche, für nächsten Monat eine Session aussuchen, wo ein Platz frei ist und das Thema, das dich eben gerade begeistert oder beschäftigt, sei es, du hast Konfliktthemen und möchtest Konfliktmanagement ein bisschen besser verstehen und anwenden, meldest du dich an. Nächste Woche, Dienstag um 12, hast du dann eine 2-Stunden-Session mit wahrscheinlich 6-7 anderen Personen aus anderen Unternehmen und einem Trainer, Trainerin. Und dann arbeitet ihr an diesem Thema aktiv eben mit einem Learning by Doing Ansatz. Und so kannst du eben zeitnah, schnell und anwendungsnah lernen. Und das ist fürs Unternehmen natürlich super, weil die müssen sich nicht mehr drum kümmern, wann, wer, wie und wo und was, sondern können den Mitarbeitenden eben das selbst zur Verfügung stellen.
Und das findet komplett remote statt. Ich joine da dann über Teams oder Zoom oder habt ein eigenes Tool dafür?
Wir arbeiten mit Zoom. Das ist einfach weltweit das verbreiteste Tool, hat auch die meisten Möglichkeiten, auch für die, aus der Trainerperspektive und ist für jeden dann zugänglich. Jeder hat da seinen eigenen Zugangslink dann, sodass das ein geschlossener Raum auch bleibt. Aber ja, immer virtuell.
Aha, interessant.
Werbung. Der heutige Sponsor ist mapia.de. Mapia ist die größte deutschsprachige Plattform für den Kauf und Verkauf von Webseiten und von digitalen Unternehmen, was natürlich auch sehr gut zum Thema Bootstrapping passt. Denn auch gebootstrappte Unternehmen brauchen einen Exit-Kanal. Falls du beispielsweise an einem Punkt angelangt bist, an dem du nicht mehr weitermachen möchtest, dann kannst du jetzt dein Projekt ganz unbürokratisch auf mapia.de verkaufen. Dabei kannst du dein Projekt komplett anonym auf Mapia einstellen. Mapia überprüft dann die Identität aller Kaufinteressenten und diese können mit einem Klick einen digitalen NDA unterschreiben. Mapia ist somit auch für alle Käufer interessant, denn ein neues Projekt von Grund auf aufzubauen ist zeitaufwendig und es gibt keine Garantie, dass das Projekt auch funktioniert. Daher ist es auch immer eine Überlegung wert, ein existierendes, funktionierendes Projekt zu kaufen und es einfach weiterzuentwickeln, anstatt ein neues Projekt zu beginnen. Worauf wartest du also noch? Schau einfach auf mapia.de vorbei. Das schreibt sich mabya.de. Den Link zu Mapia findest du auch in den Shownotes. Werbung Ende.
Und wie groß ist dann Lotaro heute? Kannst du ein bisschen was dazu sagen? Vielleicht über Anzahl Mitarbeitende bei euch? Wie viele Leute arbeiten bei Lotaro? Gibt es eine Anzahl Kurse, Trainer, damit man sich das ungefähr vorstellen kann? Wie viel finden pro Woche statt?
Also bei uns finden täglich Kurse statt. Mehr Kurse schon täglich. Also wir sind schon relativ groß, was die Kursauswahl betrifft. Da ist für jeden immer was dabei. Also da fehlt es jetzt nicht an Kursauswahl oder Plätzen. Wir haben um die 40 Trainer bei uns im Programm, mit denen wir wirklich sehr, sehr eng zusammenarbeiten. Die zählen wir sozusagen auch zu unseren Lotaro-Leuten. Und intern sind wir ein relativ überschaubares Team, weil wir eben Trainer extern haben. Aber sozusagen intern ist bei uns das Team vorwiegend bestehend aus dem Customer Success Team. Das sind die Personen, die den Kunden zur Seite stehen, vor allem den Mitarbeitenden bei der Trainingsauswahl, bei Rückfragen, Themen auch aufzunehmen, die wir vielleicht noch nicht abdecken. Also so wirklich das Sprachrohr für die Mitglieder zu sein und denen auch als Coach zur Seite zu stehen, wenn Fragen sind. Ein bisschen wie der Personal Trainer Studio, so helfen die auch, die richtigen Kurse zu finden. Genau, das ist sozusagen unser größtes Team. Wie groß sind wir jetzt? Das ist immer die Frage, was bezeichnet man jetzt als wie groß? Ich messe das immer ungern an Mitarbeitenden. Bei uns zum einen natürlich die Zahl, wie viel Trainings macht er. Da können wir sagen, wir haben jeden Tag Trainings, die stattfinden und wir haben schon mehrere tausend Mitglieder. Das ist für uns eigentlich das, was am wichtigsten ist, zu sehen, wie groß ist unsere Community, wie aktiv trainieren die. Und da trainieren jede Woche hunderte an Leuten. Und das ist das, woran wir uns messen, und weniger an den Mitarbeitern.
Und mehrere tausend Mitglieder sind dann tatsächlich Firmen, die wieder Mitarbeitende haben, oder sind die Mitglieder dann schon Mitarbeitende der Firmen?
die Mitarbeiter sind die Mitglieder. Es gibt ja auch die Kunden im Sinne von, die machen wir happy. Klar, wir schließen einen Vertrag mit der Firma ab, aber am Ende sind die Mitglieder und die Mitarbeiter die Person, mit denen wir tagtäglich zusammenarbeiten und die wir happy machen.
Ja, verstehe. Ja, und eure Firma sitzt in München, aber ihr seid selber auch remote oder wie ist das organisiert?
Genau, wir sind ein bisschen verteilt. Zwei von uns Gründern sitzen in München und ein Gründer auf Mallorca, sodass wir natürlich eine Remote-Kommunikation haben. Wir haben auch Angestellte verteilt mit dem Rest von Deutschland. Aber wir wertschätzen es sehr, auch zusammenzusitzen. Deswegen mindestens einmal im Monat sitzen wir auch alle drei Gründer zusammen. Und
auf Mallorca dann oder in München? Wo sitzt ihr dann?
Da haben wir uns eine ganz, ganz gute Regelung überlegt. Im Winter auf Mallorca und im Sommer in München, weil das Wetter jeweils an dem jeweiligen Standort dann doch angenehmer ist.
Okay.
Es ist in München angenehm kühl und im Winter schön warm auf Mallorca.
Und wie viele Leute seid ihr jetzt selber bei Lotaro? Das hast du jetzt nicht beantwortet, aber so ungefähr, damit man weiß, wie groß das Team bei euch ist. Du hast ja gesagt, 40 Trainer und selber seid ihr ein kleineres Team, also um die 20 vielleicht, oder?
Keine 20.
Sind noch keine 20.
Ja, aber so in die Richtung könnte es laufen, ja.
Okay. Das ist ja alles. Okay, ich bin gespannt. Und jetzt Schritt zurück. Du bist jetzt, ja, du hast gesagt, du hast, ist nicht deine erste Gründung. Du hast ja aber auch als Angestellte gearbeitet. Kannst du ein bisschen da auf die Historie eingehen, was du vorher gemacht hast und wie du in diesen HR-Bereich reingerutscht bist?
Genau, die erste Gründung hatte ich mit Anfang 20 gestartet, nachdem ich vorher in einem Startup gearbeitet hatte und gesagt habe, jetzt mache ich das mal selber. So schwer sein. Ich habe dann 2 Jahre da rumgetüftelt. So 1-2 Angestellte konnten wir uns leisten, aber so den Durchbruch haben wir nicht geschafft. Wenn man dazu zurückblickt, wie viel man da falsch macht beim ersten Mal, ist auch erschreckend. Oder ich bewundere Firmen, bei denen es beim ersten Mal klappt, wenn ich überlege, was ich alles falsch gemacht habe. Konnte das gar nichts werden. Genau, bin danach dann in eine Beratung gewechselt, die von Accenture gekauft wurde. Da habe ich auch mehr so im Startup-Umfeld gearbeitet, im Innovationsbereich von Corporates, um da so ein bisschen meine Startup-Erfahrung mit reinzubringen. War gar nicht meine Welt. Merke ich auch, dass es einfach für jemanden, der so unternehmerisch ist, nicht das Richtige unbedingt. Habe da aber auch super viel gelernt, auch wie funktionieren Corporates, wie denken die, wie arbeiten die. Und hatte dann eine super Möglichkeit, bei Striver von Tag 1 mit einzusteigen. Da haben die Gründer gerade gestartet und das ja Management-Team aufgebaut. Und da war ich eben eine von insgesamt 5 und anfänglich eigentlich nur für den Bereich Growth zuständig, also Marketing, Sales, ein bisschen so Product MVP Building und das eben im Kundengeschäft. Also wir haben Startups für Kunden gebaut als Venture Builder. Sind aber super schnell gewachsen, von ja, anfänglich eben erste Mitarbeiter in München zu an gut 100, 150 Leute. Und das Thema HR hatten wir bei uns im Management so ein bisschen vergessen zuzuordnen, wenn wir ehrlich sind. Hatte keiner bekommen. Wir haben uns natürlich total auf den Kunden fokussiert. Und da habe ich gemerkt, na gut, irgendwer muss es ja machen, dann nehme ich das mal auf mich. Und relativ schnell gemerkt, das finde ich echt super spannend. Zwar nicht den Background, ich komme nicht aus dem Recruiting. Das Thema People finde ich einfach enorm spannend. Das ist einfach eine große Challenge, gerade in der Beratung. Es ist eine besondere Challenge. Super motivierte Leute, super karriereorientiert, aber auf verschiedenen Projekten unterwegs, verschiedene Manager. Also das ist super komplex im Gegensatz zu einem klassischen, sagen wir mal, E-Commerce-Unternehmen. Und genau deswegen war es auch eine große Baustelle, die da zu bewältigen war am Anfang. Und habe mich dann immer mehr in das Thema eben Weiterbildung da reingefressen, weil das bei Beratern halt super spannend ist. Die sind hungrig, ne? Die wollen jeden Tag was Neues lernen. Die wollen ja befördert werden, die wollen eine Managerrolle bekommen, die wollen Führungsverantwortung bekommen. Und deswegen war es wichtig, da Struktur zu schaffen, aber auch Möglichkeiten. Und so kam das Thema einfach immer näher an mich ran und gemerkt, das ist einfach auch eine Passion für mich, da ja immer mehr dazu zu lernen, auszuprobieren und zu sehen, was der Markt eigentlich hergibt. Ganz so schnell ging es dann aber nicht zu Lotaro rüber. Also manchmal dauert das ja auch ein bisschen. War ja dann auch gut 4 Jahre bei Striver. Und dann erstmal entschieden, ich möchte wieder gründen, bevor ich überhaupt wusste, wo geht's hin. Und das dann gemeinsam mit Robin entschieden, mit einem meiner Co-Founder, zu sagen, lass uns was starten. erstmal schauen, was. Aber die Entscheidung, dass wir zusammen was machen wollen, war uns wichtig, zuerst zu treffen, weil die Idee kann sich nochmal verschieben. Da kann noch viel passieren. Und wir wollen nicht jetzt uns an einem Thema festhalten, sondern als Team. Das war auch so ein Learning aus meinem ersten Startup, zu sagen, Team first und dann erst die Themen validieren.
Und mit dem Robin hast du früher auch schon gegründet gehabt oder kanntest du den von einem Venture-Builder?
Den kannte ich tatsächlich über den Freundeskreis.
Okay.
Natürlich so der Best Case, oder ja, so viel Glück muss man dann eben erst haben. Ich habe ja schon anfangs gesagt, man hat natürlich dann auch schon seinen unternehmerischen Umkreis, Freundeskreis. Und darüber haben wir uns dann kennengelernt und gesagt, lass das doch einfach mal ausprobieren. Wir haben da zum einen, verstehen wir uns gut, zum anderen sind wir aber super unterschiedlich. Das finde ich enorm spannend und auch hilfreich.
Mhm. Und dann hast du bei dem Venture Builder hier alle möglichen Plattformen ausprobiert zur HR-Weiterbildung, wie halt Udemy und Pluralsight und wie die alle heißen, und gemerkt, hey, das ist irgendwie gar nicht so toll, was die eigentlich im Angebot haben. Und trotzdem sind es recht große Firmen geworden. Seid ihr so dann auf die Idee gekommen oder wie kam es dann zur eigentlichen Entstehung von Lotaro?
Ja, das ist schon was ich bei Stripe natürlich viel gelernt habe, wie gehe ich strukturiert an so einen Prozess ran, um ein Thema zu validieren. Und das natürlich, wir haben erstmal Problem-Interviews geführt, nicht nur mit uns selbst, was uns gerne gefällt, sondern mit super vielen Leuten einfach gesprochen. Und der Ansatz, oder wo wir uns reingefressen haben, war, dass man gesehen hat, jeder hat Weiterbildungsbudgets in der Firma. Das heißt, das wird vertreten, das ist gewollt, dass die Leute was tun. Aber sie machen nichts. Und da laufen Lizenzen ohne Ende und da wird super viel Geld reingesteckt in LinkedIn Learning, Udemy und Co. Aber es wird eben nur in sehr gewissen Bereichen genutzt. Gerade so im Tech-Bereich ist, glaube ich, Udemy super gut vertreten, aber in anderen Bereichen eben enorm schwach. Und das haben wir uns dann erstmal genauer angeschaut. Und zum anderen hatte ich bei Stripe damals auch schon Trainings organisiert mit Experten. Zum Beispiel eben mit einer Stimmtrainerin mal oder mit einem Trainer, der gerade so Bühnenpräsenz macht. Wir haben natürlich auch viel pitchen müssen, unseren Kunden. Und die kamen mega gut an, die Trainings. Also das war halt so ein Wow-Effekt. Und dann fragst du dich danach, warum machen wir das nicht öfter? Und die Antwort ist relativ einfach, weil es zu aufwendig ist. Finde einen Trainer, wer hat wann Zeit? Kennen wir den Trainer, ist der gut? Was kostet er jetzt eigentlich? Wo lasse ich mir das freigeben? Wen nehmen wir jetzt alle mit ins Training? Ach, dann sind die im Urlaub. Nee, tagsüber geht nicht wegen Kunden. Also da kommen dann so viele Baustellen, dann lässt es doch wieder sein. Und das hat mich eigentlich so darauf gebracht zu sagen, die Leute wollen, die dürfen, aber irgendwie tun sie es nicht, weil sie keinen Zugang haben. Und das war eigentlich so unsere Vision, zu sagen, wir wollen, dass jedes Talent am Markt Zugang hat zu Live-Trainings und sich sinnvoll weiterbilden kann.
Ja, und ich glaube, in größeren Konzernen ist da immer so ein Einkauf und dann muss der da angelegt werden und dann bist du, jetzt in eurem Fall hast du einmal den Fuß drin und dann machst du so ein Pay-per-Use, ist ja dann so ein bisschen das Modell. Also finde ich sehr spannend. Der Name Lotaro, hat er was mit Lothar zu tun? Wie habt ihr den gewürfelt? Oder gibt's da irgendeine Connection, die ich nicht kenne, aus der Sprache her?
Ja, würfeln trifft es eigentlich ganz gut. Ich hatte schon gesagt, mir war Team wichtiger als Thema. So bin ich auch heute noch immer überzeugt, erstmal das Team zu finden. Und so haben wir gesagt, brauchen wir irgendeinen Namen, wenn wir starten. Was nehmen wir denn? Und haben gesagt, ja, wir wollen am liebsten einen fiktiven Namen, den wir einfach auch halten können, der irgendwie für Qualität steht, der aussprechbar ist in Deutsch, in Englisch, wo die Domain verfügbar ist. Und so haben wir einfach eine Kreativsession gemacht und sind dann auf den Namen gekommen und sind auch super happy damit, weil wir ja jetzt auch nicht eine Plattform im Sinne von Vergleichsplattformen sind, die dann meistens irgendwas mit 24.de heißen, sondern wir sind ein Content Creator auch mit unseren Kursen. Und da finde ich einen fiktiven Namen eigentlich immer ganz schön, wenn du so deine eigene Brand auch aufbauen kannst. Und deswegen haben wir den Namen auch behalten und nie drüber nachgedacht, da nochmal was zu tun.
Was ich jetzt nicht ganz verstanden habe, die Interviews und das, was du jetzt erzählt hast, wie ihr strukturiert rangegangen seid, warst du zu der Zeit noch angestellt dann oder bist du da schon raus und hast gesagt, hey, ich nehme jetzt, keine Ahnung, 4 Wochen, 8 Wochen, 3 Monate, um zu überlegen, was ich als nächstes mache, und dann habt ihr den strukturierten Prozess in der Zeit gemacht?
Ja, ich bin direkt komplett raus, nachdem die Entscheidung gefallen ist, dass wir zusammen was machen möchten. Einfach, ich bin da ganz klar der Meinung, Fokus. wenn du gründen möchtest, ja, es gibt die Stories, ich habe das irgendwie nebenbei gemacht in den Abendstunden. Das mag sein, dass das auch funktionieren kann. Ich glaube, dass es meistens scheitert, weil du dann immer noch diese Alternative hast. Ne? Also wenn es ja nicht klappt, ich habe ja noch meinen Job und das ist ja, da kann ich mich ausruhen. Wenn du nichts mehr hast, dann gibst du auch Vollgas und dann ist 24/7 in deinem Kopf, was könnte Lotharo sein? Kann das überhaupt was sein? Und wie machen wir das? Und das war für mich einfach der einzige Weg zu sagen, ab Tag 1 nichts anderes mehr.
Also das heißt, du hast gekündigt, kein Gehalt mehr bezogen und dann erst hast du angefangen zu überlegen, was, das ist ja so schon nicht typisch deutsche Vorgehensweise, sage ich mal, rein vom Sicherheitsdenken her. So, manche haben wenigstens die Idee schon oder irgendwie so wissen, in welche Richtung es gehen soll. Da bist du dann auch schon ins Risiko gegangen.
Ja, also ich würde sagen, hat auch zwei Gründe. Der eine Grund natürlich, ich war schon 10 Jahre jetzt im Arbeitsumfeld, da kann man sich auch ein bisschen was zur Seite legen. Mhm. Man hat auch ein paar Monate jetzt Freiraum, was zu tun. Ich habe mir schon auch klare Deadlines gesetzt. Also ich wäre da jetzt nicht ins Blaue gelaufen und hätte das jahrelang mal ein bisschen ausprobiert. Und dann auch schon für mich KPIs gesetzt, wann wollen wir erste Umsätze, was muss bis wann passieren, damit das sich gut anfühlt. Und zum anderen einfach das unternehmerische Umfeld, auch dass es normal ist. Schon in der Familie, Vater, Brüder, alle irgendwie Unternehmer, Gründer. Da ist es normal, auch mal solche Phasen zu haben. Da wird man auch unterstützt. Und im eigenen Freundeskreis eben auch. Also ich glaube, wäre jetzt mein Freundeskreis ausschließlich bestehend aus Mitarbeitern aus dem Automobilkonzern, würde das anders aussehen. Da hätte man ein bisschen Sorge, wenn man nicht seine 30 Urlaubstage und Weihnachtsgeld und Sicherheit hat. Aber das gibt sich einfach automatisch und hat sich auch nie falsch angefühlt.
Und kannst du einen strukturierten Prozess empfehlen, um dann so Ideen zu validieren? Gibt es da einen Baukasten, den du dann von dem Venture-Builder her kennst? Gibt es da Sachen, die du Hörerinnen empfehlen kannst, die gut funktioniert haben?
Auf jeden Fall. Es gibt immer so ein bisschen ein dünner Grad von zu perfektionistisch zu chaotisch. Habe ich auch gelernt damals. Du kannst es auch nicht komplett durchstrukturieren. Dann scheiterst du wahrscheinlich nur, weil es wird dir nie jeder ins Gesicht sagen, das ist eine tolle Idee, ein tolles Produkt, das macht er jetzt. Wir haben auch erstmal hunderte Neins gehört. Das heißt, man muss da schon auch ein bisschen Biss haben. Aber zum einen hilft es natürlich immer, mit potenziellen Kunden zu sprechen. Also das finde ich ist schon das A und O. Und man sagt es immer, aber man macht es dann trotzdem nicht. Wir haben das auch jede Woche das Thema, wie oft sprechen wir jetzt mit unseren Kunden. Man muss einfach zuhören. Also das wirklich von Tag 1. Auch deswegen haben wir HR als Bereich gewählt, weil ich natürlich da schon tiefer drin war. Ich kann mit den Leuten leichter reden. Würde ich jetzt einen komplett fremden Bereich in der Baubranche wählen, wo ich keinen kenne, tue ich mich natürlich schwer, Interviews zu bekommen. Also dieses wirklich nah am Kunden, am Problem arbeiten, war mir enorm wichtig. Ich persönlich bin der Meinung, erst am Problem arbeiten, dann am Business Case. Weil wenn man wirklich ein großes Problem oder einfach, es muss nicht mal ein Problem sein, aber du schaffst eine Lösung, die Leute lieben, egal ob Problem oder nicht, vorher da war, dann findest du auch einen Weg, wie du damit Geld verdienst. Und so sind wir auch rangegangen, dass wir sagen, was brauchen die eigentlich? Würden die überhaupt Trainings machen? Finden die das cool im 2-Stunden-Format? Finden die das cool, mit anderen Leuten aus anderen Firmen zusammenzuarbeiten? Haben die Trainer auch Lust da drauf? Da brauche ich mir vorher nicht überlegen, was kann ich dem Trainer eigentlich zahlen, sondern machen die das eigentlich? Ich bin keine Trainerin, also wie strukturieren die sich denn ihren Tag? Worauf haben die Lust? Und so sind wir an das Thema rangegangen und haben relativ schnell einfach die ersten Kunden mal geonboardet, um zu lernen, wie nutzen die das eigentlich?
Okay, und wie lange hat es gedauert dann von dem Tag, wo du gesagt hast, hey, ich mache jetzt hier irgendeine neue Idee, bis zu dem Zeitpunkt, ihr startet mit Lotharo, habt eine Webseite online, den Namen, die Idee und so das Zielbild dann, wo ihr wisst, wo ihr hin wollt?
Also wir haben erstmal 4 Monate was anderes gemacht. Wir haben Headhunting gemacht, weil damit haben wir Geld verdient. Und haben uns in dem Bereich erstmal versucht. Aber gesagt haben, der Bereich könnte auch spannend sein. Haben aber in den 4 Monaten gemerkt, Geld verdienen funktioniert zwar, aber es macht gar keinen Spaß. Das heißt, diese 4 Monate würde ich mal abziehen. Und dann haben wir uns nur 1 Monat Zeit genommen, zu sagen, was können wir eigentlich im HR-Bereich machen, was uns deutlich mehr Spaß macht, eben in diesem Weiterbildungsbereich. Und das ging dann super schnell. Wir sind wirklich innerhalb 1 Monats dann von, wir wollen was anderes machen, zu die Plattform steht und die ersten Kunden sind drauf, weil wir natürlich super Trainer haben. Ne? Wir mussten unser Produkt nicht von neu erfinden, sondern wir mussten gute Trainer finden. die auf eine Plattform packen und Kunden überzeugen, die Kurse zu buchen. Das heißt, wir starten nicht wie ein klassisches Startup mit einem MVP und du musst technisch erstmal alle Features bauen, sondern das waren ein paar gute Telefonate mit guten Trainern. Und so konnten wir super schnell starten und uns komplett auf Sales fokussieren.
Du hast ja jetzt keine Plattform gebraucht, die das alles automatisch trackt wahrscheinlich, sondern du hast halt einen Trainer gehabt, der hat gesagt, hier die 6 Leute waren da. Und dann rechnest du das zur Not auch manuell mit den Firmen ab erstmal. So kannst du ja starten in so einem Modell, oder?
Prinzipiell wäre auch gegangen. Wir hatten das Glück, durch Covid sind super viele Plattformen entstanden, die diesen ganzen Trainermarkt abdecken. Da gibt es super viele Plattformen, was ja auch viele irgendwie Yoga-Lehrer und Co. nutzen. Und so konnten wir super schnell starten, wo du einfach nur deine Kurse hochlädst und man hat Zugang und kann sich in einen Kurs einbuchen. Das war natürlich von Vorteil für uns, weil wir gar nicht die Techies sind.
Ah ja, okay. Das heißt, ihr habt da so No-Code-Lösungen dann benutzt, um das schnell zu starten. Ah ja, super interessant. Und gibt es irgendwelche wichtigen Meilensteine, wo du dann sagen kannst, in den letzten 2 Jahren, die jetzt wichtig waren für den Erfolg der Firma? Du hast ja hier KPIs genannt vorhin. Als hast du dir irgendwelche Ziele gesetzt dann für, keine Ahnung, Ende 2022 wollen wir 100 Community-Member haben, die einen Kurs gebucht haben und im Jahr darauf dann 1000? Oder wie seid ihr da vorgegangen?
Genau, war sogar schon eine gute Schätzung. Also so Ende 2022 war für mich so erste KPI. Da müssen die ersten Umsätze reinkommen. Also da muss Sales losgelaufen sein und nicht mehr die Themenvalidierung laufen, weil sonst wäre für mich das einfach schon zu lange gegangen, auch mit dem Risiko, zu lange dann ohne Geld auskommen zu müssen. Haben wir auch geschafft. Wir haben im Oktober dann gestartet und hatten dann bis Dezember schon einige Kunden live, die auch wirklich gebucht haben. Das heißt, da war schon der Haken dran. Und dann war für 2023 ganz klar das Ziel, wir haben Ende des Jahres wirklich ein Modell, das in die Skalierung reinläuft, wo es dann darum geht, wie brauchen wir im Sales, wie viele Leute brauchen wir im Customer Success, wie bauen wir das Produkt weiter aus. Also, dass wir die Kunden in dem Jahr halten, die happy sind und wir wirklich wissen, wie wir das Ganze skalieren und auch profitabel halten können oder die Entscheidung treffen müssen für eine Finanzierungsrunde, also dass da eine klare Roadmap da ist. Das haben wir in 2023 auch locker geschafft und jetzt geht es wirklich eben nochmal stärker in die Wachstumsphase rein und natürlich auch strategische nächste Schritte. Jetzt ist aber da nicht mehr so diese wackelige Phase von, sollte man vielleicht nochmal den Bereich wechseln oder kriegt man da überhaupt Geld raus? Also das sind die Themen, die haben wir letztes Jahr alle ganz klar abgehakt.
Habt ihr zur Finanzierung dann irgendwelche Gründerförderungen benutzt? Also weiß nicht, was es jetzt in München speziell was gibt. Oder habt ihr das alles dann aus eurem Ersparten erstmal finanziert und dann über die ersten Umsätze?
Genau, ja, ich hatte schon Exist in der Vergangenheit bei meinem alten Startup, deswegen war das nicht mehr relevant und wir sind da tatsächlich ohne Förderung gestartet. Ich bin da auch, ja, für manche, glaube ich, für manche Branchen macht das schon Sinn, gerade Produkte, die einfach eine lange Entwicklungsphase haben. Wir wollten uns wirklich komplett fokussieren auf das Produkt und den Sales-Bereich und uns nicht ablenken lassen von Förderanträgen und war meiner Meinung nach auch die richtige Entscheidung, weil wir uns wirklich auf ganz, ganz wenige Dinge dadurch fokussieren konnten und schnell, einfach super, super schnell in den Markt gehen konnten. Deswegen, das haben wir nicht gemacht. Wir haben Friends and Family ein kleines Angel-Ticket gemacht für den Start, einfach um diese Sicherheit zu haben, dass wir überleben am Anfang, dass wir nicht daran scheitern, weil es ein paar Monate noch nicht genug Umsätze gibt und wir ja doch auch schon im Gründerteam jetzt auch nicht mehr Anfang 20 sind, sondern man dann auch einfach höhere Lebenskosten hat. Und die auch, also man muss ja auch noch ein glückliches Privatleben führen können. Man muss jetzt nicht die teuren Urlaube machen können, aber zumindest sollte man nicht mit Angst irgendwie ins Bett gehen. Die eigene Miete nicht mehr zahlen kann. Das war uns schon wichtig. Deswegen zum Start sozusagen so einen kleinen Kick mitgegeben, aber ganz klar mit dem Ziel, damit auch profitabel zu wachsen.
Aber Exist hättest du doch nochmal machen können oder darf man das nur einmal machen?
Einmal nur, das darfst du nur einmal machen. Also einer meiner Co-Founder hätte es noch bekommen können, aber dann ist natürlich der Effekt deutlich kleiner, wenn nur noch einer von dreien das bekommt.
Verstehe. Ah, das war mir gar nicht so ganz klar. Okay. Ja, ist ja interessant. Wie ist es dann losgegangen? Der erste Kurs, was war das für einer? Warst du selber auch mit dabei?
Jetzt muss eine gute Frage. Was war mein erster Kurs? Boah, das weiß ich gar nicht mehr. Muss ich mal nachschauen. Ich weiß, wer unsere ersten Trainer waren. Also entweder es war im Verhandlungsbereich oder so im Public Speaking oder Feedback-Kurs. Einer von den drei muss sein, weil das waren unsere ersten drei Trainer, die wir bekommen haben. Das war natürlich super spannend. Man wusste genau, wie viel Uhr, an welchem Wochentag findet der erste Kurs statt. Da hatten wir nur 2-3 Kurse die Woche. Jetzt, ich habe keine Ahnung, wie viele Kurse heute gerade stattfinden. Ist auch immer schade, man kriegt das nicht mehr so genau mit. Wir gehen immer noch in die Kurse. Jeder der Gründer in einen Kurs pro Monat, damit wir wirklich nah am Produkt bleiben. Aber ja, das war super spannend. Auch dann nach den 2 Stunden direkt natürlich mit dem Trainer telefoniert. Wie war's? Und die Feedbacks haben wir von Tag 1 eingesammelt. Da geht immer eine Umfrage raus, dass wir direkt die Feedbacks bekommen. Und da natürlich mega stolz, wenn dann ein gutes Feedback zurückkam und die sagen, wow, mega hilfreich, hat mich voll weitergebracht und dann direkt den nächsten Kurs gebucht haben. Das war natürlich coole Erfolge und auch schön zu sehen, wie schnell man die ersten so 100 Trainingsstunden zusammenbekommen hat und sagt, wow, wegen uns haben wir jetzt 100 Trainingsstunden gefunden. Das war am Anfang natürlich mega, mega cool.
Wie seid ihr denn am Anfang dem Henne-Ei-Problem begegnet, sage ich mal? Weil du hast ja, du musst ja schauen, dass du Firmen überzeugst, mitzumachen. Dann hast du aber erstmal nur ein paar Trainer. Dann hast du wieder ein kleines Zielpublikum. Also jetzt heute bist du da ja woanders mit 40 Trainern. Kann man wahrscheinlich ein ganz anderes Angebot auch basteln. Wie hat das am Anfang funktioniert? War das einfach
eine super große Challenge? Es war tatsächlich eine relativ kurze Phase von nur 3-4 Monaten, die Challenge für uns, weil wir dadurch, dass wir firmenweit das Ganze immer ausrollen, relativ schnell auch eine große Basis an Mitgliedern haben und es fordert niemand, dass jeden Tag Trainings sind. Also das ist ja nicht wie beim Sport, wo du sagst, ich will aber jetzt heute früh zum Sport, mach mal in das Fitnessstudio zu, sondern du kannst auch mal für mehrere Wochen im Voraus planen, dass du sagst, ich würde gerne mal den Kurs machen, den gibt es aber halt immer nur dienstags, übernächsten Dienstag kann ich ja. Das heißt, da sind die Kunden doch deutlich netter als oder auch geduldiger als so im anderen Umfeldern. Das heißt, das Henne-Ei-Problem ist nicht ganz so groß. Trotzdem, natürlich mussten wir ins Minus gehen am Anfang. Und dafür war ja auch dieser Kicker am Anfang da und auch die Rücklagen aus dem Hedgefonds. Jetzt das finanzieren wir quer. Anfangs haben wir noch einfach ein paar Exklusivkurse vermittelt. Das heißt, wir haben einfach noch ein bisschen so Headhunting im Trainermarkt auch noch gemacht, um so ein bisschen Cash zu verdienen, bis wir auf dem Level waren, wie du eben sagst, irgendwann hast du genug Mitglieder, sodass bei uns Kurse jetzt immer profitabel
sind. Ja, das ist natürlich auch ein schöner Use Case. Okay, du, um jetzt mal ein bisschen über das Produkt noch zu reden, du hast ja jetzt schon erzählt, ich als Firma werde ich Mitglied umsonst sozusagen. Erstmal, ich unterschreibe einen Vertrag und dann gibt es dieses Pay-Per-Use-Modell und es werden tatsächlich nur die ja tatsächlich absolvierten Trainings meiner Mitarbeitenden dann von euch abgerechnet, immer dann zum Monatsende. Also zahle ich es dann immer nachträglich, macht ihr das live? Wie funktioniert das Ganze?
Da gibt's verschiedene Modelle. Das kommt dann wirklich ein bisschen auf den Kunden drauf an, was dem Kunden lieber ist. Also da, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, gibt's Vorab, Nachgang, Bezahlungsmöglichkeiten. Das Wichtige ist, du zahlst für das Training. Du zahlst eben wirklich dafür, dass ein Training gemacht wurde. Deswegen eben dieses Wort Pay-Per-Use-Modell. Aber die Möglichkeiten, da sind wir auch flexibel und arbeiten mit Kunden unterschiedlicher Größe zusammen, die auch einfach unterschiedlich agieren. Die einen haben Firmenbudgets, die anderen haben Mitarbeiterbudgets. Da gibt es einfach unterschiedliche Modelle.
Was kostet so eine Firma, so ein Training ungefähr? Kannst du da, wenn du jetzt so einen 2-Stunden-Konfliktmanagement-Kurs hast, nur damit man mal ein Gefühl hat?
Es ist auch abhängig von der Firmengröße. An sich kannst du es da so vorstellen, wenn du normalerweise einen Trainer für einen Tag buchst für so einen Tagesworkshop, da bist du schnell mal so bei den 8.000 bis 10.000 Euro, dass der dir dein 10-Mann-Team trainiert. Das heißt, dann zahlst du dann auch pro Person deine knapp irgendwie 1.000 Euro. Da kannst du bei uns schon einige Trainings für machen. Das versucht man dir da mal ein Gefühl zu geben. Also wenn du zu einem Tagesworkshop gehst, dann kannst du bei uns auf jeden Fall 5-6 Trainings machen. Das mal so als Vergleich, weil das ist immer so wichtig zu verstehen. Eine 2-Stunden-Session hat ja auch einen enormen Impact. Mit einem 8-Stunden-Training würde ich jetzt nicht behaupten, dass das dann den vierfachen Effekt hat, wenn du 8 Stunden in einem Kurs sitzt. So fokussieren wir uns eher auf 2 Stunden, um zu sagen, das ist deutlich effizienter und günstiger fürs Unternehmen. Und die Leute nehmen es auch noch öfter wahr, als eben diese relativ teuren Tagesworkshops.
Ja, eine 8 Stunden einen rausnehmen aus dem operativen Geschäft ist ja auch immer schwieriger, ne? Das sind die 2 Stunden.
Extra. Das ist ja gar nicht eingepreist in die Kosten, wenn du da deine 10.000 Euro zahlst. Genau, deswegen, also wir hören ja auch oft die Preise der Trainer am Markt und wir sind deutlich drunter unter dem, was du am freien Markt zahlst, wenn du dir in-house einen Trainer holst.
Und die Trainer, die bekommen von euch dann einen fixen Betrag pro Training oder ist es auch wieder abhängig dann, wie viel Menschen an so einem Training teilnehmen?
Die Trainer, die lieben unser Modell, glaube ich. Die wirklich komplette Freiheit. Die werden pro Stunde bezahlt und wir tragen das Risiko, wie ausgebucht der Kurs denn dann ist. Die Trainer sind auch einfach zu weit weg, die haben ja da keinen Einfluss drauf, auch vorab. Die Trainer haben den Einfluss auf danach, also wie gut das Training ankommt. Hier sind wir super streng. Wenn die Bewertungen da nicht sehr gut sind, dann sind die Trainer auch relativ schnell wieder weg von unserer Plattform, was bislang ein, zwei Mal der Fall war. Aber das wollen wir auch so streng halten, dass wir da wirklich auf Qualität achten. Deswegen sind die Trainer sehr motiviert, die Inhalte zu optimieren, zu erweitern, zu verbessern, aber sich nicht darum kümmern zu müssen, um den Sales-Bereich, wie kriege ich jetzt die Leute in den Kurs.
Mhm. Ja, super spannend. Ja, wie stellst du jetzt sicher? Ich glaube, ich habe in einem Interview oder in einem Artikel gelesen, dass ihr festgestellt habt, dass bei so typisch anderen Tools die Nutzung bei so 5% teilweise nur liegt oder ja, dass die halt deutlich geringer ist. Wie stellst du sicher, dass die ja bei euch dann hoch bleibt? Jetzt haben wir gelernt, das 2-Stunden-Modell versus so 8 Stunden. Was sind noch so Maßnahmen, die man dann machen kann?
Ich habe gehofft, dass die Frage kommt. Das ist natürlich so unser Steckenpferd. Und auch das, wenn du einen Kunden bei uns fragst, das, was sie immer als erstes Feedback geben, dass die Leute so aktiv sind, weil wir die so persönlich betreuen. Also das ist uns enorm wichtig, weil wenn du dich in die Kunden, auf die Kundenseite stellst, warum hast du keine Trainings gemacht? Naja, du hast immer Ausreden, du weißt nicht was und wo und wie. Und dann bekommst du von deinem Arbeitgeber irgendwie eine E-Mail zugeschickt mit, hier sind Login-Daten, da kannst du dich mal weiterbilden, viel Spaß. Passiert ja immer noch nichts. Und da gehen wir eben ganz anders vor, das bislang nicht bei keinem anderen Anbieter gesehen, dass die wirklich ab Tag 1 an deiner Seite stehen. Also das fängt wirklich an, du würdest jetzt von mir an eine E-Mail bekommen, hier ist deine persönliche Einladung zu deinem One-on-One-Coaching, das bekommst du als Mitglied immer mit dazu angeboten. Und da sprechen wir über deine Challenges. Ist es irgendwie, du bist gestresst, weil du privat und beruflich es gerade nicht unter einen Hut bekommst oder du sollst jetzt in eine Führungsrolle reinspringen. Die Mitglieder sind enorm offen, weil wir sind natürlich eine neutrale Instanz, öffnen sich da enorm und nutzen die Möglichkeit, Empfehlungen zu bekommen. Da geht es jetzt nicht darum, welcher Kurs passt nächste Woche zu dir, sondern welche Themen brauchst du, welche decken wir davon ab und dann hinterlegen wir das und wenn schon das Richtige dabei ist, zum richtigen Datum, in der richtigen Sprache, dann können wir den natürlich auch direkt auswählen, aber ansonsten erinnern wir dich dran. Und so wird dir die Arbeit abgenommen, selber dran zu denken, überlegen, was brauche ich eigentlich, sondern wir übernehmen das für dich und so aktivieren wir natürlich deutlich mehr Personen und natürlich auch ein bisschen mehr accountable gehalten, wenn du so ein persönliches One-on-One-Coaching vorab hattest.
Das heißt, wenn meine Firma jetzt einen Vertrag bei euch unterschreibt und ich mich da anmelde, dann kann ich mir so ein One-on-One-Coaching buchen. Ist es dann für die Firma erstmal kostenlos, oder?
Genau, das ist inkludiert im ganzen Paket, sodass jeder die Möglichkeit bekommt, das wahrzunehmen.
Und die Firma zahlt aber jetzt keine Grundgebühr, um solche Services dann bei euch abzudecken?
Die zahlt eine Onboarding-Gebühr dafür.
Okay.
Ist dann wieder firmenabhängig. Wie gesagt, das sind dann so Details, die von Firma zu Firma je nach Größe variieren. Aber das ist sozusagen nicht, dass du dann im Nachgang 7 Leute haben jetzt das Onboarding wahrgenommen und deswegen zahlst du für diese 7 Leute nochmal was extra, sondern das ist zwar im Paket inkludiert. Und da ist auch wirklich der Happiness bei 100%. Die Leute lieben diese Calls, die wahrnehmen möchten. Nicht jeder und gehen dann mal raus und sagen, Mensch, das war echt cool. Das hat mich einfach mal wieder weitergebracht und auch drüber nachzudenken und jetzt auch mal den Schritt zu gehen, da was zu tun. Auch da wieder den Vergleich, der Personal Coach, der halt beim ersten Probetraining daneben steht und dir die Geräte zeigt, das hilft halt einfach.
Ja, auf jeden Fall. Du hast gerade noch kurz Sprache angesprochen. Das heißt, die Kurse gibt es dann auch in mehreren Sprachen. Kann ich denn Deutsch, Englisch, Französisch, was gibt es da alles?
Deutsch und Englisch.
Okay.
Wir sind ja auf den deutschen Markt fokussiert, aber viele der Firmen haben einfach internationale Mitarbeitende oder auch teilweise schon verteilt sitzend weltweit und die möchten wir natürlich genauso fair behandeln und abholen. Meistens kommen die dann ja auch wieder aus anderen Ländern. Wir können jetzt nicht 100 Sprachen abdecken. Englisch ist ja meistens die Firmensprache und deswegen ist das natürlich ein Must-Have. Viele müssen ja auch auf Englisch dann verkaufen, verhandeln, das Team führen. Das heißt, dann müssen die auch auf Englisch üben.
Ja, verstehe. Ich hab hier so eine, ja, ich nenne es mal eine Logo-Cloud von bisherigen Kunden, die ihr so habt. Da habe ich Finauto und auch Personio gesehen. So, das ist natürlich cool, wenn du so ein Startup, das was ja kein Startup mehr, die haben ja auch schon mehrere tausend Leute, glaube ich. Wenn du so jemanden als Kunde hast, die selber ein HR-Tool herstellen, was ist so euer Sweet-Spot-Zielgruppe von Unternehmen?
Das ist immer Fluch und Segen zugleich. Jeder braucht Weiterbildung. Ne? Also grundsätzlich, wenn du mir eine Intro zu irgendeiner Firma gibst, kann ich dir sagen, warum das für die relevant ist. Wer ist jetzt besonders relevant oder welche Firmen funktionieren am besten bei uns? Das sind die Firmen so 100 bis 500 Mitarbeiter. Da ist schon eine gewisse Professionalität in dem ganzen Thema Weiterbildung vorhanden. Da ist es einfach schon ein Thema. Aber die sind noch nicht so groß, dass es zu anonym in der Kommunikation ist, dass du nicht irgendwo in einem Board mal Lotaro verlinkt hast, sondern da gibt es ein All-Hands, wo das kommuniziert wird, wo die Leute miteinander reden. Also das ist allein aus der Kommunikationssicht super. Welche Branchen funktionieren gut? Auch super spannend. Wir sind super, super breit aufgestellt. Von Gastronomie über Hotellerie zu eben auch Grown-Ups. Spannend ist einfach immer, und was haben diese Unternehmen gemeinsam, ist das Kundenkontakt, Kommunikation, so Projektgeschäftbereich, wo du Soft Skills einfach benötigst. Ne? Sowohl im Hotel als auch in der Gastronomie, als auch in einem Grown-Up, die Projektgeschäft machen und super viel Sales und Kundenaußenkontakt haben, brauchen die einfach diese Skills von Produktivität und Kommunikation. Und das sind für uns die spannenden Kunden. Oder andersrum, für die ist einfach Lotaro eine tolle Hilfe, sich da noch mehr einzufinden, wie kann ich noch besser kommunizieren, um happy Kunden zu haben, um happy Team zu haben.
Verstehe. Was mir jetzt noch so in den Sinn kommt, eure Marge, die wird ja immer besser, je mehr Teilnehmende in so einem Training sind. Du hast ja jetzt erzählt, der Trainer wird pro Stunde bezahlt. Und dann könntest du jetzt ja einfach auf 50 Leute, 100 Leute in so ein Training werfen. Das habe ich jetzt aber verstanden. Das macht er nicht, weil dann die Teamgröße zu groß ist. Was ist so das Maximum, was da Sinn macht? Und beschränkt das dann nicht euer Geschäftsmodell?
Ja, um die einfache Antwort erstmal zu geben. Ja, es ist beschränkt auf so im Durchschnitt 12 Leute ungefähr. Mhm. Um jetzt mal ein bisschen auszuholen, ich hatte ja vorhin schon gesagt, mir ist wichtig, erst ein Problem zu lösen oder erst ein cooles Produkt zu bringen und dann den Business Case. Und genau da haben wir damals auch lange diskutiert und ich habe einfach komplett gesagt, nein, ich möchte nicht von der anderen Seite her kommen und mir sagen, ja okay, cooler Business Case, wenn wir Kurse machen mit 50 Leuten, ist das profitabel, jetzt verkaufen wir es mal. Nee, ich weiß, das Problem liegt ja genau darin, dass die Kurse dann nicht gut sind. Das heißt, ich muss eine Lösung finden, wie ich mit kleinen Kursen Geld verdiene. Und genau da sind wir auch hingekommen. Also zu sagen, es bringt gar nichts, jetzt wieder in diese großen Formate zu gehen und dann unhappy Kunden zu haben, dann bucht wieder keiner. Mhm. Das sehen wir auch bei anderen Playern, die sagen, ja, wir machen auch live, da sind irgendwie, weiß ich nicht, 50 bis 80 Leute drin. Das ist aber ein cooler Trainer und der macht das super cool. Es ist einfach ein anderes Format, es funktioniert nicht. Ich bin ja auch felsenfest überzeugt, das hat nicht den Effekt, den du brauchst für diese Art von Trainings. Wenn du vielleicht einen coolen Motivational Coach hast und der schreit da 3 Stunden rum und du tanzt rum, dann hat das schon einen coolen Effekt, aber das ist nicht, ich übe heute mal ein Konfliktgespräch zu
führen. Ja, ich glaube, da schalten sich dann alle stumm, machen die Kamera aus. Das ist ja, dann so, ab einer gewissen Größe passiert das und dann ist es, glaube ich, auch für einen Trainer schwierig.
Und das ist das, wo wir einfach knallhart waren und sagen, nein, wir wollen eine Lösung finden. Das ist wie, wenn ich halt ein Auto kaufen will, dann es braucht halt 4 Reifen, um zu fahren. Und so haben wir gesagt, wir bauen erst was funktioniert und finden drumherum einen Weg, wie das Ganze in einem Business Case funktioniert. Und auch da mal wieder bei dem Thema im Bootstrapping auch. Wenn der VC am Anfang natürlich da sitzt, wird er sagen, vergiss es. was skaliert. Und am besten macht ihr noch Videos draus und ladet die hoch und dann können die Leute es anschauen und ihr verlangt dafür Geld. Das wollte der Kunde aber nie. Der Kunde möchte live interaktiv arbeiten. Er möchte sehen, dass die Leute diesen Learning-by-Doing-Effekt haben.
Ja, also ist ja fürs Marketing dann und euer Sales wahrscheinlich ein wichtiger Baustein. Das Thema Kundenzufriedenheit nehme ich jetzt mit. So, wie geht da im Marketing generell vor? Wo findest du hier jetzt neue Kunden für so eine Plattform?
Wir sind da sehr datengetrieben. Das korreliert auch stark natürlich, wie zufrieden sind die Leute in den Kursen, damit die auch wieder buchen. Also da musst du natürlich drauf achten. Und da, wenn du eben die Qualität sinken lässt, dann würden die Leute auch nicht nochmal buchen. Also das ist sozusagen eher unser Marketing im Unternehmen. Wenn wir schon drin sind, ist für uns ja wichtiger, dass die Leute wiederkommen. Das heißt, wir haben auch wirklich Marketing innerhalb des Unternehmens, sei es in deren All Hands, in deren Teams-Channels, im Büro. Wir haben Firmen, die wollen Aufsteller haben, Plakate. Das ist sozusagen eher unser After-Sales-Marketing. Vorab ist mittlerweile auch schon viel Word of Mouth. Also Leute verlassen ja auch Unternehmen und kommen in andere Unternehmen. Das ist natürlich genial, wenn die das dann dort auch wieder vorstellen. So funktioniert bei uns eigentlich Marketing, klar, jetzt über Themen wie Podcasts und Events auch viel. Und ansonsten viel über HR-Communities. Also das ist einfach eine tolle Community. HRler sind einfach super offen, interessiert an neuen Themen. Das ist jetzt nicht, dass man da von Tür zu Tür gehen muss.
Wie ist es mit Messen? Geht er auch auf Messen? Und ist das so was Klassisches? Gibt es so HR-Messen, wo man sowas dann platziert?
Also es gibt und es funktioniert auch gut im Sinne von, du kommst ins Gespräch und kannst überzeugen. Dadurch, dass wir gebootstrapped sind, einfach war das anfangs nicht das große Thema bei Messen, Stände zu haben, super teuer und ohne Stand bist du ein Niemand. Deswegen war das jetzt nicht so unser Fokus bislang. Wir machen mittlerweile auch eigene Events. Wir haben im Juni wieder eins, so ein L&D-Expert-Event, wo wir nur zum Thema Weiterbildung sprechen und so auch wieder die Community stärken und mit Leuten in Kontakt kommen.
Ist es dann ein Event, wo eure bisherigen Kunden teilnehmen oder ist es speziell auch für neue Kunden dann?
Gemischt. Also es soll jetzt kein Sales-Event sein. Da soll man einfach Lotaro kennenlernen, aber vor allem auch die Community und kann sich natürlich mit bestehenden Kunden auch austauschen. Da haben wir ja nichts zu verstecken. Da darf jeder gerne nachfragen, wie das denn so ist bei uns.
Da macht ihr dann selber Vorträge oder auch die Trainer?
Ja, genau, gemischt. Also diskutieren dann mit Trainern, mit Kunden, mit anderen HR-Experten zu dem Thema Weiterbildung. Was funktioniert, was nicht? Wo soll es eigentlich hingehen?
Okay. Was kannst du im Marketingbereich noch machen? Kannst du auch Performance-Marketing hier machen oder auf Social Media? Gibt's ja da?
Also an sich natürlich, ist natürlich ein stark umkämpftes Feld. Das finde ich eben das Schöne am Bootstrappen. Du machst erstmal nicht alles, sondern dich auf ein paar wenige Dinge fokussieren, die auch bezahlbar sind. Da finde ich immer den Ansatz spannender, mit Expertise zu punkten und nicht mit Geld. Deswegen gehe ich einfach super viel über die HR-Community, über LinkedIn, wirklich Leuten zu Themen, Fragen zu beantworten und dann ins Gespräch zu kommen, wirklich einfach über Chats den Kontakt zu suchen und dann über die Themen zu sprechen. Und dann ist das Thema auch einfach immer super spannend für alle. Und dann kommt man auch relativ schnell zu dem Punkt, ob Lotaro zum Unternehmen passt oder nicht. Ja, Cold Calling geht auch, Cold Mailing, prinzipiell alles möglich. Ich bin immer eher ein Fan, auch über Inhalte zu punkten, als über klassisch Paid.
Schreibst du dann auch so ein Magazin oder LinkedIn-Artikel, um zu zeigen, dass das eben einen Mehrwert bringt? Ist das was funktioniert?
Ich bin nicht so der Schreibling. Tatsächlich eher, es gibt coole HR-Communities, wo oft Fragen gestellt werden und ich da auch einfach gerne helfe. Also wenn jemand sagt, habt ihr ein Tool für das und das oder wie stellt ihr euren Performance-Cycle auf? Macht ihr das quartalsweise, halbjährlich? Was sind da eure Ansätze? Das ist immer so ein Geben und Nehmen. Das funktioniert enorm gut, ins Gespräch zu kommen. Und klar, natürlich machen wir auch klassisch Outreach einfach über LinkedIn und schreiben Leute an, wenn wir glauben, das Unternehmen könnte super gut passen. Und meistens ist es dann auch so, dass sie sagen, oh Julia, guter Zeitpunkt, wir sind im Wachstum. Ich schaue tatsächlich gerade nach Lösungen und unsere bisherige Lösung wird einfach nicht genutzt. Und das ist natürlich immer ein guter Ansatz.
Ich frage deshalb, weil ich jetzt viele Gäste hatte, die im Bereich SEO einfach viel, viel machen oder wie jetzt gerade gebootstrappte Unternehmen dann Content schreiben auf der Webseite oder ja auch auf LinkedIn teilweise. Habe ich ja den Johannes von Chat Armin gehabt, da kriegt man, glaube ich, jede Woche einen Beitrag von ihm, kriege ich in den Feed gespült und das ist auch echt immer interessant, was er da so schreibt. Ich glaube, das kann ja auch helfen, aber es kostet halt auch Zeit, ne?
Also SEO starten wir auch, das ist halt eher so ein langfristiges Thema. Und dadurch, dass wir natürlich schnell starten wollten, war das nicht der erste Weg. LinkedIn, ja, ich mache viele Beiträge. Ich glaube, man muss da mal sein Format finden, in dem man gut ist. Deswegen mache ich zum Beispiel Podcasts einfach viel lieber als lange Interviews. Deswegen, ich könnte jetzt auch kein Newsletter selber rausbringen, das ist einfach nicht mein Format. Dann ist es auch nicht authentisch. Mag gern so Cheat-Sheets, so One-Pager, was Visuelles, das mache ich sehr gerne auf LinkedIn. Aber Newsletter wäre jetzt nicht ich. Aha. Das ist, glaube ich, auch nicht gut und dann macht es einfach zu viel Arbeit und Mühe, als dass man Spaß dran hat.
Aber gibt es einen Newsletter dann für mich als Lotaro-Mitglied, damit ich sehen kann, hey, es gibt irgendwo in welchem Bereich neue Kurse oder wie kriegst du das immer auch in die Erinnerung von den Leuten, dass die Kurse buchen?
Ich nenne es nicht gern Newsletter, weil Newsletter hat immer so was Werbliches. Du kriegst ein Update, wann die neuen Kurse hochgeladen werden, weil das passiert immer monatlich. Was wir viel mehr machen ist, wir wollen ganz nah am Nutzer sein und du bist jetzt nicht den ganzen Tag da, um E-Mail-Newsletter zu lesen, sondern du hast dein Slack, dein Teams offen oder du hast eben deinen Kalender offen und deswegen gehen wir viel mehr über den Weg eben Meetings, dass man mit denen eben diese One-on-One-Coachings hat, dass wir in deren Teams-Channel sind und da denen gerne mal ein Update schicken, wie viele Kurse wurden bei euch schon gemacht. Wie gesagt, jetzt gerade gedruckt für eine Firma in der Küche, wollen die so kleine Aufsteller auf den Tischen haben mit den Monatsprogrammen. Also solche Sachen nah am Nutzer sein und nicht die 100. E-Mail mit hier sind die für dich vermeintlich 3 passenden Kurse und eigentlich passen die gar nicht zu dir oder du hattest die schon gebucht. Da wollen wir eben nicht hinkommen in diese Massenbespielung, sondern das so persönlich wie möglich halten.
Ja, sehr interessant auf jeden Fall. Ja, wir haben jetzt schon ein bisschen über Bootstrapping auch gesprochen. Ist es, und jetzt habt ihr ja viele Firmenkunden, die werden ja sicherlich auch der ein oder andere vielleicht VC dabei sein oder zumindest Firmen, die vielleicht auch selber in dem Bereich unterwegs sind, wie in Personio zum Beispiel, kommen die auf euch zu und sagen, hey, ist ein interessantes Modell, können wir uns beteiligen?
Also in der Form jetzt nicht von Kundenseite, ich glaube, das wäre ein komisches Gespräch. natürlich finden Unternehmen das spannend und ich würde auch nicht ausschließen, dass da nicht Interesse besteht von einem oder anderen, sich zu beteiligen, auch von Trainerseite schon. Die kennen natürlich unser Modell dann nochmal genauer, die finden das auch super spannend, aber ist ja auch immer was, welchen Fokus man legt. Es ist einfach, unser Fokus ist gerade Kunden und Produktentwicklung und nicht irgendwie über Beteiligungen nachzudenken. Hat einfach im letzten Jahr überhaupt keinen Fokus für uns gehabt.
Und ist auch kein Thema sozusagen dann.
Nee, also unser Ziel ganz klar, so wie wir aktuell wachsen, natürlich jetzt schneller, noch weiter zu wachsen, aber nicht in Form eben von Mitarbeitenden, sondern von Kunden, Mitgliedern, aber vor allem auch in Nutzung. Also das finde ich auch noch viel wichtiger, wie wird es genutzt, nicht nur eine Masse und an Karteileichen auf der Plattform zu haben, sondern wirklich aktive Nutzer. Und dafür braucht man gute Qualität und das ist mir einfach am wichtigsten, dass wir eine coole Experience haben und daran wachsen. Und dann ergibt sich alles andere auch von selbst. Die Weiterempfehlung steigt immer weiter, wenn die Leute das mehr nutzen.
Du hattest ja vorhin auch angesprochen, dass es vielleicht kontraproduktiv wäre, da einen Investor drin zu haben, weil er diesem Modell vielleicht eher kritisch gegenüberstehen würde. Ne? Dieses hier maximal 12 Teilnehmende sozusagen. Ihr müsst hier 24 machen oder so, weil dann stimmen die Zahlen besser. Ist das dann auch einer der Hauptgründe, dass du das Produkt so bauen kannst, wie ihr euch das ausgedacht habt, dass ihr das im Bootstrapping-Modus baut?
Also ich würde da jetzt nicht nur schlecht gegen jetzt im VC reden. Ja. Ich sage nur, am Anfang gibt es hier einfach eine enorme Flexibilität, wenn du dich da nirgends rechtfertigen musst, sondern einfach Dinge ausprobierst. Und wenn wir es jetzt umdrehen, das Ganze, und sehen, wie viel wir mit einem Kunden verdienen und das Ganze in ein klassisches SaaS-Modell werfen würden, wo man pro Mitglied eine gewisse Monatsgebühr bezahlt, wären wir schon bei so einer hohen Summe, wo uns kein Kunde das erstens zahlen wollen würde und der VC wäre schon längst happy. Das heißt, wir sind schon über den Punkt hinaus. Jetzt ist das Business Model schon so weit fortgeschritten, dass der VC das auch so spannend finden würde. Aber das war vor allem unser Gedanke am Anfang. Wir wollen schnell und agil bleiben. Und je weniger Stakeholder du drin hast, umso besser. Und ich meine, das war ja auch nicht unsere erste Gründung. Wir hatten ja schon deutlich Erfahrung mitgebracht. Das heißt, wir haben jetzt auch nicht täglich den erfahrenen Advisor gebraucht, um das Ganze aufzubauen. Und es gab jetzt auch in dem VC-Bereich nicht die jetzt ganz tief in diesem Trainermarkt so tief drin sind, dass uns das geholfen hätte. Deswegen war das für uns eine ganz klare Entscheidung, das so auszuprobieren. Gar nicht sich da irgendwie reinreden zu lassen, ist trotzdem nie ausgeschlossen. Es kann auch sein, dass wir in 4 Jahren noch merken, okay, jetzt würde es Sinn machen. Also ich würde nie sagen, das ist irgendwie der falsche Weg. Sag mal, für uns war es der richtige, auf jeden Fall. Wir wären nicht so schnell gewesen und auch die Flexibilität, die wir einfach als Gründerteam hatten, wie wollen wir das, wo müssen wir jetzt überhaupt Leute einstellen oder nicht, lass uns mal noch warten, die wird jetzt uns einfach genommen.
Gab es in den 2 Jahren jetzt irgendwelche Momente oder KPIs und Meilensteine, die ihr auch nicht erreicht habt und wo du dann gesagt hast, hey, also wo du gezweifelt hast, ob es richtig ist, was ihr macht?
Am Anfang auf jeden Fall die Aktivität, weil wir noch nicht so kundenfokussiert waren. Das haben wir wieder bei dem Thema, hör auf deinen Kunden. Und da haben wir angefangen mit Newslettern und hier sind die 5 Kurse und jetzt mach doch. Und Leadership ist das Thema, weil wir finden Leadership und Sales-Kurse cool. Was ist eigentlich gefragt? Das sind die ganzen Themen Resilienz, Mental Health, Themen. Haben wir viel zu wenig bespielt. Ist aber einfach gefragt von dem User. Und diese persönlichen One-on-Ones, das ist was den Leuten hilft und nicht dreimal eine Reminder-E-Mail dein Passwort verfällt. Das ist nicht der richtige Ansatz. Und da waren wir noch viel zu weit weg gedanklich von dem Kunden und haben dadurch einfach zu geringe Buchungen bekommen, sodass einfach ein Nutzer nicht für uns sozusagen sich nicht gelohnt hat und zu viele Kurse auch leer waren. Ne? Weil wenn du zu viele Kurse hast, die gar keiner braucht, dann bringt dir das alles nichts. Da kannst du noch so viele Mitglieder haben, dann sind die nicht profitabel. Und jetzt ich habe vorhin mal geguckt, wir haben Resilienz im Kurs, den mussten wir jetzt ein 4. Mal live nehmen innerhalb von 2 Monaten, weil der einfach immer wieder ausgebucht ist. Und da muss man halt auch einfach drauf hören, was der Markt möchte.
Habt ihr einen Coach für Kundenzufriedenheit gehabt, der euch dann auf den Trichter gebracht hat? Oder habt ihr das alles, also oder einen Mentor vielleicht? Oder habt ihr das im Gründerteam herausgefunden, dass ihr euch, ja, wenn ihr euch auf die kundenzentrische Aktivität fokussiert, dass das das Richtige ist?
Schon im Gründerteam. Wir haben einfach auch alle 3 verschiedene Backgrounds und bringen da immer unterschiedliche Ideen rein und sind da eigentlich so drauf gekommen, noch mehr in die Richtung zu gehen. Natürlich aber auch wieder getrieben durch den Need an ja auch Cashflow, wenn du nicht gebootstrapped bist, zu reichen Zahlen nicht. Es bringt jetzt nichts, 5 mehr Features zu bauen. Ne? Das ist so der typische Fehler im MVC-Game. Gut, dann holen wir jetzt einfach nochmal 3 mehr Sales-Leute rein, weil dann verkaufen wir mehr, haben mehr Gebühren reingekauft. Und dann holen wir noch 3 Techies oder eine Agentur, machen die Plattform schöner und 3 Features rein. Hätte unser Problem nur nach hinten geschoben, hätte nie gelöst. Wir haben super wenig Features gebraucht, um die Kunden happy zu machen. Auch mit einer No-Code-Lösung geht ja gar nicht zu viel. Am Ende ist es die Experience, die besser werden muss und nicht die Features drumherum. Und das war auch wieder so ein Punkt, ne, wenn du halt musst, dann kommst du auch oftmals auf die richtigen Ideen.
Ja, verstehe. Ja, sehr interessant. Wie, du hast ja auch erzählt, dass ihr seid jetzt eine junge Familie. Wie funktioniert das Gründerinnenleben als junge Familie, was hat sich da geändert? Hast du normale Arbeitszeiten? Wir haben jetzt Freitagmorgens und wir nehmen den Podcast auf und es klappt. Ja, ohne Unterbrechung. Ist ja auch nicht normal. Was ist so für dich jetzt anders? Wie organisierst du dich da?
Also ich würde mal sagen, ich bin eh schon so ein bisschen so ein Struktur- und Organ-Nerd. Deswegen hat sich nicht ganz so viel verändert. Ich glaube, für meinen Mann hat sich mehr verändert. Da kann man nicht mehr spontan entscheiden, wo man zum Sport geht. Deswegen für mich nicht ganz so viel verändert. Natürlich, du musst deutlich öfter Nein sagen. Also das ist einfach so, du hast weniger Zeit für dich, weniger Zeit für alle anderen Dinge. Du priorisierst nochmal stärker, was du machst, wie du es machst. Aber an sich, bei uns hat sich nicht ganz so viel verändert. Vielleicht ein bisschen weniger Schlaf. Aber ich bin eh schon der Morgenmensch. Deswegen, es funktioniert. Leute fragen auch immer, wie macht ihr das? Mein Mann ist auch Gründer, auch eigenes Unternehmen. Wir haben uns Au-pair als Support geholt. Das heißt, wir haben einfach hier zu Hause noch Hilfe, weil die Großeltern nicht hier sind. Aber das lässt sich schon koordinieren. Das Schöne ist bei uns im Remote-Setting, dass du halt von überall arbeiten kannst und trotzdem sozusagen das Kind in der Nähe hast. Und wenn du mal eine halbe Stunde Pause machst, ist das halt nicht in der Kaffeemaschine, sondern mit dem Kind. Und so lässt sich das eigentlich verbinden.
Bist du dann im Team 5am Club und stehst dann vorm Kind auf, dass du Fokuszeit für dich hast? Bist du so arbeitest du abends noch oder hast du normale Arbeitszeit, sage ich jetzt mal so?
Ja, also ich glaube, bevor dieses 5am Club Trend kam, war ich das auch schon. Ich gehe früh zum Sport, also mein Kurs fängt um 6 an. Das heißt, ich bin entweder ich oder mein Mann in der Früh beim Sport und der andere kann dann mit dem Kind den Morgen verbringen. Und ja, ich bin wahrscheinlich wirklich früher wach als das Kind. Aber dann sozusagen wechseln wir uns einfach ab. Also jeder hat sozusagen seine Fokuszeit, da kann er ins Büro gehen, da kann er den Tag woanders verbringen und der andere ist zu Hause und arbeitet mit dem Kind von zu Hause.
Aha. Verstehe.
Nicht die festen Zeiten, nur mir ist wichtig, die festen Zeiten mit dem Kind zu haben, zum Frühstücken, zum Mittag, zum Abendessen, dass es eine gewisse Routine ist, weil ich habe das selber auch sehr gewertschätzt bei meinen Eltern, drumherum kann da auch das Au-pair oder jemand von uns, wenn er mal frei hat, übernehmen. Und die Wochenenden haben wir auch mit dem Kind. Also es ist jetzt nicht so, dass wir wenig bei unserem Kind sind, aber natürlich jetzt nicht 8 Stunden am Tag mit ihm spielen können. Das muss man auch sagen, man hat weniger Zeit mit dem Kind. Das kann man nicht verleugnen.
Wie priorisierst du dann jetzt Themen? Also du hast jetzt ja auch erzählt, dass du da sehr strukturiert vorgehst, dann auch im Gründerteam. Wenn ihr jetzt, keine Ahnung, feststellt, hey, wir haben jetzt ein bisschen Geld auf dem Konto liegen, geht man das für neues Personal aus? Geht man das für einen Messestand aus? Geht man das für Performance-Marketing aus? Wie priorisiert das so eine Diskussion und Ausgabe dann?
Wir haben schon für uns ganz klar OKRs definiert. Das Zielemodell, dass wir uns nur darauf fokussieren und man nicht jeden Tag mit wilden Ideen kommt, weil da jetzt eine coole Messe ist. Also es muss schon auf die Ziele einzielen. Und das Schöne bei uns ist, unsere Rollen, die wir besetzen, die rechnen sich auch sofort. Jemanden im Sales einzustellen, der holt die Umsätze wieder rein. Customer Success genauso, wenn die Kurse gebucht werden, verdienen wir Geld. Das heißt, wir haben wenig Risiko, Leute einzustellen, weil die sich automatisch selbst tragen. Und da bin ich auch immer ein großer Fan von zu überlegen, brauche ich die Person, trägt die sich oder ist das jetzt eine Luxusrolle? Könnte man das vielleicht auch outsourcen und extern halten, so wie unsere Trainer ja auch extern sind?
Weil alle? Also ihr habt auch gar keinen einzigen Trainer, den ihr selber anstellt, okay?
Ja, weil du hast sozusagen, jetzt aktuell hätten wir es nicht mehr, aber anfangs hatten wir natürlich das Risiko, dass wir in einem Monat deutlich weniger Kurse gebraucht haben und dann hättest du die aber auf der Payroll. Das heißt, wir bleiben einfach so lean wie möglich. Wir konnten natürlich bei uns selber auch entscheiden, müssen wir uns Gehalt auszahlen oder nicht. Da bist du dann auch flexibel. Hast du jetzt die ersten Angestellten, die auf ihre Lohn warten, ist das natürlich ein anderer Druck, der sich auch bei dir aufstaut. So sind wir da, ich würde mal sagen, sehr vorsichtig im Hiring, aber auch nicht zuversichtlich, weil wir wollen ja auch wachsen. Ne? Und ohne Leute wirst du jetzt auch nicht von selbst wachsen.
In welchem Bereich sucht er denn aktuell? Welche? Ich kann die Stellen auch gern verlinken.
Ja, also wirklich die beiden Bereiche. Das eine ist wirklich Sales und dann einfach Kundenakquise, also B2B-Sales. Und das andere ist dann wirklich so diese Customer Success, wo gewisse Art Sales, aber mehr in die Richtung Coaching-Fähigkeit, sehr empathisch in die, wie kann ich die Mitarbeitenden bestmöglich betreuen, aber auch da Prozesse aufbauen, die den Mitarbeitenden helfen, die richtigen Kurse zu finden, zur richtigen Zeit, Themen zu identifizieren, Kontakt mit denen zu halten, über die verschiedenen Channels, das sind die wertvollen Rollen, die wir da haben.
Du hast jetzt gerade das Thema Gehalt noch angesprochen, das interessiert mich jetzt auch noch. Du hast ja jetzt in deiner vorherigen Angestelltenrolle auch Teams geführt. Ich nehme mal an, auch gar nicht so schlecht verdient dann. Du bist ja wahrscheinlich heute gehaltsmäßig jetzt vielleicht da wieder oder warst jetzt in den letzten 2 Jahren vermutlich nicht. Wie gehst du da mit der Situation um?
Also ich glaube, auf das Gehalt wird man als Gründer erstmal nicht mehr kommen. Ja. Wäre auch das falsche Signal. Also am Ende legst du dein Geld wieder an in dein Unternehmen. Sozusagen die einen lassen sich mehr auszahlen und legen es irgendwo in ETFs an. Und bei uns ist es halt direkt in die Firma. Wir zahlen so viel aus, wie wir zum Leben brauchen. Und da lebt jetzt keiner von uns wie ein König. Aber so, dass du eben im Privatleben auch irgendwie happy bist und nicht gestresst bist, das, glaube ich, ist so ein Ding, wo man immer drauf achten sollte. Bringt auch nichts, sich gar nichts auszuzahlen und dann nicht gut schlafen zu können. Klar, als Familie brauchst du halt natürlich auch ein bisschen mehr. Da kommen dann die Kita-Kosten, alles dazu. Aber natürlich ist das nicht das Gleiche, wie wenn ich jetzt wieder in eine Rolle wie bei Striver zurückgehen würde.
Hast du da noch Kontakt? Ist es dann auch sowas, wo du dann heute, ich meine, das war jetzt ein Venture-Builder, das natürlich liegt auf der Hand, dass du da vielleicht auch irgendwie ja in beide Richtungen Mentoring bekommst und gibst? Gibt es da noch Berührungspunkte?
Was sehr schön ist, super viele Freunde haben sich oder Freundschaften sind daraus entstanden, wodurch einfach der Kontakt natürlich super lange auch aufrecht geblieben ist. Jetzt ist es aber auch schon lange her, die haben sich super weiterentwickelt, in ganz andere Märkte auch eingetreten, dadurch auch ein sehr starker Wechsel im Personal. Habe ich jetzt relativ wenig mit zu tun, aber das liegt wirklich daran, dass einfach der Personalwechsel aufgrund der Länder da einfach sehr groß war. Aber alle, die dort vorher waren, sind sehr, ja, sehr gute Community geworden und ein guter Freundeskreis, was ja auch für die Kultur spricht, die da geherrscht hat, was einen auch ein Leben lang begleiten wird.
Wenn du jetzt zurückschaust, die letzten 2 Jahre, was denkst du, war für den bisherigen Erfolg, den ihr mit Lotaro habt, dann entscheidend?
Auf jeden Fall dieser Fokus auf den User, also dieses Zuhören und Problem lösen, da wirklich nicht nachzugeben, sondern nee, das wollen die, genau das Format. Und das andere ist schon Fokus. Also, und da bin ich halt ein Fan von Bootstrappen, diesen Fokus zu finden. Du hast nicht die Möglichkeit, dir zu überlegen, ach, jetzt können wir hier oben aber noch so ein Icon hinbauen oder da, das wäre doch cool, wenn die sich ihre favorisierten Kurse markieren könnten. Das frisst schon wieder eine Woche Kappa. Hat es jetzt wirklich den Effekt, dass der Kunde kauft oder ist es nur nice to have? Also dieser ganz, ganz krasse Fokus hat uns einfach enorm schnell gemacht.
Ja, ich denke, das hilft auf jeden Fall und kann's komplett nachvollziehen. Dann, du hast vorhin erzählt, die Kurse gibt's aktuell in Deutsch und in Englisch. Ist für euch ein Ziel dann, also wie baust du Lotaro in Zukunft weiter aus? Mehr Kurse, mehr Unternehmen, klar. Ist es auch internationalisierungsfähig? Gibt's so ähnliche Angebote in anderen Ländern? Sind es so Ziele von euch, dass das ihr das internationalisiert bekommt?
Also das Internationalisieren wäre an sich super einfach, wenn man wirklich nur die Kurse in anderen Sprachen anbietet. Das heißt, das wäre ein einfacher Weg. Ist nicht unser priorisierter Weg. Der Markt erstens ist so groß, der deutschsprachige Markt oder auch der englischsprachige. Das heißt, da wären wir noch jahrelang beschäftigt. Wir gehen deutlich mehr in die Produktentwicklung, zu sagen, die Kurse weiterzuentwickeln, noch besser, noch kreativer, noch spezieller zu machen, um einfach die Experience noch cooler zu machen, weil wenn du eine neue Sprache machst, du fängst trotzdem wieder bei Null an, was die Kursauswahl betrifft, die Trainer. Wir müssen ja alle Trainer wieder von vorne finden, validieren, die müssen wieder erst sich an die Kursformate gewöhnen. Das heißt, du machst einfach erstmal Abstriche in der Qualität und das wollen wir nicht. Das heißt, wir wollen ja in der Qualität wachsen, deswegen für uns weiterhin der deutschsprachige Markt der Fokus.
Okay, verstehe. Ja, ich glaube, der ist auch wahrscheinlich groß genug, wenn du dann Österreich und Schweiz noch mit reinnimmst, von der Sprache her. Ja, super. Sehr interessant. Ich bin begeistert. Das ist ein cooles Modell und ich kann es auch aus eigener Sicht komplett nachvollziehen, dass es an der Stelle Probleme gibt mit der Nachhaltigkeit von so Standard-Trainingsplattformen. Also kann das echt nachvollziehen, Toll. Was du sagst.
Ich schicke dir noch einen Screenshot, dann kannst du dir mal einen Kurs bei uns ausbuchen.
Buchst du dir dann? Ja, das gerne. Du kannst auch gerne, ich weiß nicht, ist die Kursübersicht denn öffentlich? Dann verlinke ich dir auch noch. Nee? Okay.
Nee, aber man kann bei uns über die Webseite einen Katalog runterladen.
Okay.
Eine gute Auswahl und Gefühl für die Kursthemen, aber die entwickeln sich einfach jeden Monat auch weiter. Und die sind dann nur für unsere Mitglieder
zugänglich. Ja, kann ich dann auch gern verlinken, den Download-Link. Dann buchst du dann selber auch Kurse für dich?
Ja, aber wie gesagt, einmal im Monat gehen wir selber in Kurse. Du kommst dann so weit weg von deinem eigenen Produkt. Und das schon in der Vergangenheit immer gemerkt, man entfernt sich nicht nur vom eigenen Team, wenn man mehr Leute hat, aber auch vom Produkt und was das eigentlich kann und wie das eigentlich ist. Und es ist auch deutlich leichter, das Ganze zu verkaufen, wenn man doch wieder nah dran ist und selber als Teilnehmender dabei war und auch mit den Trainern in Kontakt hält. Unsere Trainer sind super wichtig für uns und da bin ich auch gerne im Kurs und habe nachher noch einen 10-Minuten-Call mit denen und erzähle, was ich cool fand und was nicht.
Und du outest dich dann schon als Julia Kupke und nicht als Michaela Meyer, die dann inkognito im Training ist.
Nee. Ja. Wir können auch jeden Tag dazu lernen. Wir sind da nicht schlauer als unsere Mitglieder.
Ja, also so Undercover-Boss-mäßig dachte ich jetzt. Ich hatte neulich von einer Firma gelesen, die geht her, also um den Effekt, den du jetzt sagst, ich finde es super spannend, das Produkt zu nutzen, um es nicht aus den Augen zu verlieren. Ich glaube, das ist ein großes Problem bei ganz vielen Unternehmen. Und ich hatte neulich gelesen, auch eine B2B-Firma, die hat einen Bot, der random jeden Monat die Accounts der eigenen Mitarbeiter auf dem eigenen Tool löscht, sodass jeder wieder sich neu registrieren muss, den Onboarding-Prozess durchgeht und dann mal wieder sehen kann, was kann man denn eigentlich alles besser machen, was war denn nicht gut, haben wir vielleicht einen Fehler im Onboarding von der Reihenfolge und. Das finde ich eine mega spannende Idee.
Das nehme ich gleich mal mit. Das finde ich richtig, richtig gut.
Ja, also cool. Julia, vielen, vielen Dank für die Insights und dann wünsche ich dir jetzt dann bald ein schönes Wochenende.
Dir auch, Anni. Hat mich sehr gefreut. Schönen Freitag dir noch.
Dankeschön. Mach's gut. Ciao.
So, und das war auch schon wieder Folge 72 von Happy Bootstrapping. Vielen Dank, dass du bis hierhin gehört hast. Wie immer freue ich mich über Weiterempfehlungen, Feedback zur Folge, ja, oder auch Vorschläge für neue Gäste. Meine Mail ist hallo@happy-bootstrapping.de. Mein LinkedIn-Konto findest du auch in den Shownotes. Ja, und in der nächsten Woche bin ich im wohlverdienten Urlaub. Es gibt aber zu 99% trotzdem eine Folge. Und zwar habe ich mit dem Johannes Radig von leadsee.com gesprochen, einem SaaS-Tool für Marketingagenturen. Freu dich schon drauf, ist eine super interessante Reise von ihm. Hörst du dann wahrscheinlich nächste Woche. Bis dahin dir eine schöne Woche und wahrscheinlich einen schönen Urlaub. Ciao.